Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen bei Guerilla FM, Deutschlands erstem Podcast über innovatives Marketing von und mit der Guerilla Marketing Group. Wir zeigen jede Woche, wie man sich, sein Produkt oder seine Leistung besser, effektiver und schöner verkauft. Bei uns sind wie immer
Petra Ohn
und Anthony Ohn.
Und ich bin Andy Kapinski und ich stelle hier die Fragen. Wer Petra und Toni besser kennenlernen will, erfährt mehr auf www.guerilla.de. Und heute habe ich die Ehre, unsere Hörer zu unserem ersten Special begrüßen zu dürfen. In den sogenannten Specials nehmen wir ein wichtiges Thema einmal ganz genau unter die Lupe. Und diese erste Sondersendung, dieses erste Special dreht sich rund um die Visitenkarte. Wir haben gelernt, dass jeder Visitenkarten braucht und viele kennen sicher die Situation, dass man mal gerade keine dabei hat. Wie aber müssen diese unverzichtbaren Begleiter aussehen? Was geht besser? Gibt es wirklich so viele Dinge, die man beachten muss?
Also es gibt, finde ich, eine ganze Menge. Das Erste ist natürlich, klar, ich muss die Grundinformation, dafür ist die Visitenkarte da, die muss ich abbilden. Also mein Name, Firmenbezeichnung, Telefonnummer, Adresse. Faxnummer, Adresse, E-Mail, Webseite. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich überlegt, das war früher nicht so viel, es wird immer mehr. Manche Leute haben dann auch noch ihr
Mobilnummer, privat,
Mobil, manchmal drauf. Telefon, Privatadresse,
Skype
und so weiter. Skype, ja, heute diese ganzen weiteren Tools, die es gibt. Und das macht das auf dem kleinen Platz der Karte immer schwieriger, dass ich das irgendwo unterbekomme. Nun ist immer die Frage, was sind die wesentlichen Informationen? Vielleicht kann man heutzutage die Faxnummer rauslassen. Das wäre eine Sache, wenn ich jetzt überlege, was ich da alles raufdrucken will, dass ich mir überlege und sage, ich nehme die Faxnummer raus, weil die meisten Leute, wenn sie mir einen Fax schicken wollen, vielleicht auf meine Webseite gucken und dort unter Impressum die Kontaktdaten finden.
Okay, aber viele, gerade so normale Freiberufe, haben ja, sehe ich auch oft dieses Phone/Fax sowieso als eine Nummer.
Genau.
Ja, wenn ich das habe, geht das natürlich.
Ja.
Der zweite Punkt meiner Erfahrung ist, wenn ich jetzt einen Namen habe und die Leute, in Amerika ist das sehr üblich, wenn ich Robert Charles heiße, dann nennen die Leute mich im Normalfall Bob. Ja, dann würde ich auf meine Karte nicht Robert Charles der Dritte draufdrucken, sondern Bob. Ja, um auch klarzumachen, wenn das mein gebräuchlicher Rufname ist, dass die Leute sich erinnern können. Weil es geht nämlich darum, dass ich eine Verknüpfung herstelle zwischen dem Laut, also dem Namen, und dem, wie es üblicherweise genannt wird. Und wenn jetzt jemand immer zu jemandem Bob sagt in einem Meeting und ich kriege eine Visitenkarte und da steht dann Robert Charles drauf, dann ist für mein Gehirn das erheblich schwieriger, das miteinander zu verknüpfen. Das ist in Deutschland nicht ganz so schwierig, weil wir halt keine Abkürzung verwenden, wie die Amerikaner, die zu William Bill sagen und zu Charles sagen sie Chuck und zu Robert sagen sie Bob und zu Anthony sagen sie Tony. Also diese ganzen Kurzformen sind die wir, wenn wir aber einen Namen haben, auch durchaus drauf tun sollten. Und bei wenn jetzt mein Name sehr schwierig ist, muss ich das auch machen. Also was ist sozusagen die Form, wie man sich das merken kann. Dann ist der andere Punkt, den ich auf eine Visitenkarte, ich muss einfach irgendwo sagen, es muss so groß gedruckt sein, dass das jemand noch lesen kann. Irgendwann aus Verzweiflung, weil die Leute 45 Sachen auf die Visitenkarte drucken wollen, wird das so klein, dass ich nur noch mit einer Lupe eigentlich erkennen kann, was das ist. Die allerkleinste Schrift, die akzeptabel ist, sind 8 Punkte. Und Grafiker manchmal benutzen 6 Punkte oder 7 Punkte und irgendwann, also wenn ich nicht ein Optiker bin, der darauf hinweisen will, sie brauchen eine neue Brille, dann muss ich groß genug drucken, dass es jemand lesen kann. Und dann muss ich mich entscheiden, was nehme ich raus. Und heutzutage kann ich extrem viel von diesen Informationen abdecken, indem ich meine Webadresse darauf drucke.
Dann, ich habe übrigens auch mal, wenn ich das einwerfen darf, ich habe, glaube ich, auch irgendwo mal gehört neulich, das Alter von dem, der es lesen soll, durch 3 oder je nachdem durch 4 und dann habe ich die Schriftgröße.
Okay, muss ich entsprechend groß drücken, das stimmt auch.
Da müssen wir in Zukunft immer größer drücken, wir werden alle immer älter.
Ja, es hat auch wirklich damit zu tun, dass man eine Fähigkeit zu lesen, die nimmt eben durchs Alter im Normalfall etwas ab, dass das erkennbar bleibt. Und das heißt aber auch zum Beispiel sicherzustellen, dass ich einen guten Kontrast habe zwischen dem Untergrund meiner Visitenkarte und dem aufgedruckten. Und manche Leute haben dann ganz tolle, die sehen dann ganz toll aus, weil komplett farbig und so, tolle Visitenkarten, die nur ein Problem haben, sie sind nicht lesbar. Der beste Kontrast ist immer noch weißer Hintergrund und dann entsprechend eine möglichst dunkle Schrift. Je weiter ich mich davon entferne, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich das lesen kann. Wenn also die Farbe meiner Visitenkarte rosé ist und ich drucke dann da was rauf, dann ist der Kontrast kleiner und damit wird es schlechter lesbar. Also wenn es irgendwie geht, klassisches Design passt immer. Natürlich soll es auch farbig sein, also irgendeine Farbigkeit. Mein Logo ist möglicherweise farbig, also tue ich mein Logo in Farbe rauf. Was noch wichtig ist, dass ich gutes Papier brauche, weil die Visitenkarte, ich kann die nicht aus dem Automaten beziehen. Also wenn ich jetzt als Existenzgründer anfange und habe wenig Geld, dann sollte ich an einem nicht sparen. Professionelles Layout und vernünftiges Papier. Das Verrückte ist, dass wir natürlich unbewusst immer Rückschlüsse auf den, der uns was anbietet, machen. Und da gibt es eine Handvoll Sachen, durch die wir Rückschlüsse haben. Wenn das Papier zu, quasi, es gibt ja auch diese Dinger, die ich selber drucken kann, irgendwie im Laserdrucker oder an einem Farbdrucker.
Ja, du meinst die wir verwenden, ganz vorsichtig. Ja,
ja,
und die vorpräferierten,
die man dann
fallen die raus.
Genau. Und das ist alles schick, hat nur einen Nachteil. Es signalisiert, derjenige nimmt das, was er da macht, scheinbar selber nicht so ernst, weil er die 500 Euro für die Visitenkartenerstellung und Druck nicht ausgeben möchte. Ich sag mal nicht kann, sondern wahrscheinlich nicht möchte. Und es ist nicht so, dass ein Kunde sich das überlegt und sagt, naja, die nehme ich jetzt nicht, weil die keine richtigen Visitenkarten haben. Aber der hat im Kopf so eine Art Checkliste. Der checkt also, wie seriös ist mein Anbieter. Und wenn der jetzt ausgestanzte Automatenkarten oder ähnliche Dinge bekommt, dann ist das für ihn etwas, wo er sagt, unbewusst, vielleicht macht er das morgen schon gar nicht mehr. Also das Wenigste, was ich tun muss, ist eine selbst erstellte Visitenkarte meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil das sieht man, wenn man selber was bastelt, es sei denn, man ist Grafiker, und die Karte machen lassen und dann drucken lassen. Das ist ein Punkt. Der zweite, und der hat was mit dem Logo zu tun, es gibt Logos, die sind in ihrer Form oder Präsenz, auch unser Logo, auf eine Visitenkarte zu bringen, macht das relativ einfach, weil die sind dadurch sehr groß, sehr präsent. Normalerweise gilt aber, dass je bedeutender die Firma ist, desto kleiner ist das Logo. Wenn ich mir eine Visitenkarte angucke von der Siemens, dann ist das Logo relativ überschaubar. Wenn ich mir eine Visitenkarte angucke von der IBM, dann ist das Logo auf der Visitenkarte sehr überschaubar. Wenn ich mir eine von Sony angucke, die ist sehr überschaubar. Gucke ich mir eine an von Herbert Schmidt, dem Handwerker, dann ist das Logo die Hälfte der Visitenkarte groß. Und je kleiner die Firma, desto größer das Logo, weil das Ego scheinbar das braucht. Das ist auch so ein Signal, unbewusst, was ich sende. Wenn mein Logo dreimal so groß ist wie das von den anderen, dann scheine ich es besonders nötig zu haben.
Jetzt ist aber euers nicht so richtig klein,
oder? Das sage ich ja, das ist nicht klein. Genau. Der Grafiker hat sehr lange daran rumprobiert, ob er dieses Logo kleiner da irgendwie raufbekommt und hat sich dann entschieden, dass das aus Auffälligkeitsgründen ein Drittel der Visitenkarte einnimmt. Wenn ich, egal welches Logo mir angucke, dient ein Logo dazu, Wiedererkennung zu erzielen. Das ist ja auch noch ein Schriftlogo, wenn man das sich jetzt anguckt. Das hat ja kein grafisches Element, außer dem roten Balken, aber es ist sozusagen ja kein grafisches Logo. Und deswegen kann ich sagen, naja, es ist akzeptabel. Es ist nicht toll, aber es ist akzeptabel. Es hat sich an den grafischen Entwürfen schlicht und ergreifend nicht besser machen lassen. Ich habe mir die ja alle angeguckt. Bei vielen aber lässt sich das anders machen. Und da muss ich mich einfach fragen, ob es Sinn macht, ein Logo zu haben, was so groß ist und was eigentlich keine Bedeutung dadurch hat. Der andere Punkt ist gutes Papier. Weil die Leute nehmen die Visitenkarte in die Hand und die fühlen diese Karte, während sie mit mir sprechen.
Ich möchte nicht protzen, aber das nennt man doch Haptik, stimmt's?
Genau, das ist Haptik. Und diese Haptik ist ein Teil davon, ein wesentlicher Teil, der uns auch wieder unbewusst beeinflusst. Und wenn meine Karte so weich ist, dass die sich quasi biegt, wenn ich sie hochhalte, dann dann hat das einfach damit zu tun, das hat unter anderem damit zu tun, ich kann eben dicken Karton nicht vernünftig bedrucken selber, das muss ich eben mit einer Druckmaschine machen. Und wenn ich sie drucken lasse, können die eben diesen dicken Karton nehmen, 210 Gramm, 300 Gramm, was immer die da benutzen, keine Ahnung. Und das ist so dick, dass das auch sich gut anfühlt und gibt das Gefühl von Massivität. Und wenn ich sehr viel Geld habe, kann ich das stanzen lassen und tolle Sachen damit machen. Der entscheidende Punkt ist nur, dass ich etwas brauche, was von vornherein signalisiert, ich bin ein Profi. Das führt mich auch zu einer anderen Thematik, nämlich die zum Beispiel der E-Mail-Adresse. Wir haben ja so lange schon das Internet, jetzt 95 kann man sagen, war der Startpunkt, jetzt haben wir schon 13 Jahre das Internet und trotzdem treffe ich Leute, die mir Visitenkarten geben, die selber gemacht sind am Automaten.
Und darf ich raten?
Ja.
Das, was nach dem Ad steht, hat nicht nur nicht mit der Firma zu tun, sondern ist ein Freemail-Provider, geht es darum?
Ja, da steht dann sowas drauf wie, ich nehme an, wenn es mal mein Name wäre, genau, anthony.ohn@hotmail.com. Genau,
kevinschmidt@web.de.
Genau. Es gibt nur eine Erlaubnis, dass ich @t-online/web.de/gmx oder sonst wie auf meine Karte drucken darf, wenn ich für diese Firma arbeite. Wenn ich also nicht für die Firma arbeite, dann sollte meine Firma da draufstehen. Und es ist ja kein Problem, eine Domain sich zu beantragen und eine E-Mail einrichten zu lassen, die dann eben, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Firma habe, die Klangaufnahmen macht, dass wir dann sagen, herbert.schmidt@kinder-klang.de. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss ja nicht @t-online sagen. Weil @t-online, wenn ich nicht für t-online arbeite, signalisiert sofort, das ist ein Amateur, der kann sich nicht mal leisten, die 12 Euro im Jahr auszugeben, um sich eine Webdomain zu registrieren.
Oder fast noch schlimmer, er weiß nicht wie. Deswegen habe ich gerade mir das hier notiert. Wir sollten das in einer späteren Sendung auch nochmal auf... wie man das machen kann, das ist nämlich wirklich gar nicht so schwer. Aber ich glaube, also wenn man es nicht weiß, wie es geht, denkt man, es ist ganz schön schwierig, aber es ist einfacher, als man denkt. Ich finde, da könnten wir dann an späterer Stelle auch nochmal helfen. Das mal am Rande. Mhm. Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, also ich finde nicht nur, es sieht, wie man im Report, glaube ich, sagt, es sieht schäbig aus, sondern das Schlimme ist ja, wenn man sich mit den Leuten dann mailt, kriegt man ja dann auch noch kostenlose Werbung unten drunter unter die E-Mails, die einem schicken. Und das finde ich sowas von geht gar nicht. Oder?
Wenn man so einen Freemail-Provider hat, der dann
ja, Platz benutzt. Ja, wenn mir einer von web.de oder so, nichts gegen diese Services für unterwegs und so, mag das alles praktisch sein, gar kein Thema. Aber wenn ich mit jemandem Geschäft machen will und der schreibt mir jetzt kostenlos anmelden für
irgendwas.
3000 Didi-Punkte, nee, danke.
Ja, ja, also es geht einfach darum, dass ich beweise, dass ich professionell daran arbeite, dass ich das ernst nehme, was derjenige von mir zu erwarten hat. Und deswegen so wichtig, dass ich sage, also die Visitenkarte hat eine eigene Webdomain verzeichnet, hat die Kontaktdaten drauf, und zwar die wesentlichen Kontaktdaten. Wenn ich 6 Postfach, Anschrift, Privatadresse, Firmenadresse oder was auch
Pager.
Immer, Pager und Millionen Eintragungen, das interessiert dann auch keinen, sondern sage ich, was sind die wesentlichen Informationen, die tue ich auf die Karte. Dann gibt es was ganz wichtig ist, ich habe ja immer noch eine Rückseite. Und auf dieser Rückseite, da sollte ich jetzt nicht die Informationen splitten. Also ich sollte nicht sagen, die Kontaktdaten verteile ich auf die Vorder-Rückseite. Weil dann muss derjenige immer diese Karte wenden, wenn er irgendeine Information sucht. Sondern ich sage, die eine Seite muss komplett, vollständig die wichtigsten Informationen haben. Das sind Name, Titel, Logo der Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Web.
Zwischenfrage dazu, da hatten wir bei uns auch so ein bisschen gebastelt. Okay, wie es sich begibt, sind die meisten bei uns in der Truppe Akademiker. Und ich bin da mit gutem Beispiel vorausgegangen und habe gedacht, gut, also, weil ich habe die, das darf ich sagen, minderwertigste Ausbildung von uns allen genossen, aber dann jetzt dahin zu schreiben, Diplom-Betriebswirt, fand ich so affig, dass ich unser Layout, so überarbeitungsbedürftig es sein mag, gesagt habe, hey, lass uns die Titel weglassen, weil, was sollen wir da auf die Wurst hauen? Also, wie seht ihr das grundsätzlich? Sollten wir es klar, wir haben ja Diplom-Ingenieur, wie jeder hören kann und ähnliches. Wie ist denn damit grundsätzlich umzugehen? Auch wieder, es kommt darauf an, oder?
Ja, es kommt darauf an. Es gibt Branchen, wo ich diesen Titel auch brauche. Wenn ich jetzt im medizinischen Bereich tätig bin, dann muss ich natürlich, wenn ich einen entsprechenden Doktorgrad habe, den auch vermerken. Das ist auch ein Teil des Paketes meiner Vermarktungsstrategie, zu sagen, Professor, Doktor, ich weiß nicht
okay, was. Okay, aber das werden ja, habe ich noch gelernt in der Schule, das werden ja wirklich Teile des Namens, was ja mit akademischen,
ja.
Was mit Nicht-Doktortiteln ja nicht so ist.
Und wenn ich jetzt ein Diplom-Ingenieur bin oder ich bin mit Diplom-Betriebswirt oder ich habe meinen Fachhochschulabschluss und solche Dinge, Ich persönlich finde, dass das in Deutschland zumindest in der Zwischenzeit überholt ist. Das mögt vielleicht in Österreich auch noch wichtiger sein, aber ich finde, bei uns hat das eher ein bisschen merkwürdig, wenn ich das darauf schreiben muss. Ausnahme sind eben auch da wieder Fachtitel. Also in Amerika gibt es zum Beispiel in der Finanzbranche Titel wie den Certified Financial Analyst, CFA. Den schreibe ich dann darauf, wenn ich den habe, damit die Leute wissen, dass ich eben in dem Fall ein Profi bin.
Also ich kenne die Titel nicht genau, aber ich glaube, es hat da auch was mit Seriositätsstempel zu tun. Genau. Nicht so, der Titel heißt dann, hiermit ist amtlich, dass ich kein windiger Berater bin oder so. Ne?
Genau. Ja, ja. Und das Gleiche gibt es eben bei Microsoft, im MSCE und so. Also da gibt es eben Expertentitel, die ich erwerbe und die dann meinem Gesprächspartner signalisieren, welchen Ausbildungsgrad ich in hochspezialisierten Themen habe. Für die meisten von uns reicht das eben aus, wenn wir neben dem Namen dann unsere Funktions dort aufschreiben, die wir im Unternehmen haben. Ich glaube, dass die wenigsten daran interessiert sind, ob ich jetzt ein Dippel-Betriebswirt oder ein Dippel-Kaufmann oder was auch immer bin.
Also heißt, wir schreiben es nicht hin?
Ich würde es nicht hinschreiben.
Was wäre jetzt aber bei den, ja, ich sage fast immer Selbstständigen, also die Freiberufler meine ich jetzt, die Einzelkämpfer. Mhm. Ist es da sinnvoller, wenn die sich auf die Karte schreiben? Klar, ich kann halt bei mir Geschäftsführer hinschreiben, na gut, weil wir eben mehrere sind, ja. Glück gehabt. Und ja. Die anderen sind eben Toningenieur oder New Business Developer. Oder auch das Deutsche davon, über die Titel können wir bestimmt auch nochmal reden. Ja. Ich sehe ja euren Gesichtern an, wir sollten in unserem Fall wohl darüber reden. Aber ist das nicht bei Freiberuflern eher noch anzuraten, dass sie sagen, naja gut, klar, ich bin eben Diplom-Dingens, ich bin Diplom-das, um dann einen anderen Eindruck zu machen, als naja, ich habe mir halt eine Karte gedruckt?
Es hängt eben davon ab, wenn ich einen Berufszweig habe, der diese Qualifizierung entsprechend braucht. Also wenn ich in Deutschland Steuerberatung anbiete, muss ich ja Steuerberater sein. Normalerweise reicht mir aber, wenn da Steuerberater drunter steht, dann muss der jetzt nicht seinen kompletten Titel dort hinschreiben und wie viel Prüfungen er da abgelegt hat und so weiter. Das, glaube ich, ist kaum notwendig. Und es macht mich, by the way, auch nicht wirklich größer. Also es hilft mir auch nichts, wenn ich eben ein Anbieter bin von einer Dienstleistung, dann nutzt ja nicht, wenn ich da Diplom irgendwas draufschreibe. Also das ist vielleicht die Hoffnung, dass ich dann ernster genommen werde. Meine Erfahrung ist, ich werde ernst genommen, wenn ich als Person entsprechend auftrete, weniger was als Titel, Reihenfolge auf meiner Karte steht. Also die große Ausnahme sind Branchen, wo ich eben das als Qualifizierungsmerkmal brauche, damit das jemand weiß. Die meisten wird das nicht so wirklich interessieren und wenn, dann gucken die sowieso auf der Webseite über die Personenbeschreibung, holen die sich die Informationen und da kann ich dann auch meine ganzen Qualifikationen und entsprechenden Dinge, wenn ich sie gut formuliere, auch ohne dass das angeberisch klingt, verpacken. Auch, ja? Also ich würde die Webseite benutzen und nicht die Visitenkarte.
Auch dafür. Darauf werden wir noch ganz dezidiert zurückkommen, wenn es um Webseiten geht. Ja, aber da kann man ja sogar, wenn man so will, 4 Zeilen Mini-Lebensläufe unterbringen. Da ist man dann ja auch besser bedient als mit so einem Titel.
Ja.
Andere Frage hatte ich noch, bitte, noch oberhalb des Titels sozusagen, mit dem Namen. Mhm. Da bin ich mir auch immer nicht so sicher, gibt es da eine Regel, gibt es da eine Auffassung oder bloß eine Meinung? Ich zum Beispiel habe einen zweiten Namen spendiert gekriegt, war mal damals der Meinung. Jemand bei uns im Team hat sozusagen einen Doppelnamen, also einen Vornamen mit Bindestrich. Wie halten wir das denn eigentlich? Oder ihr? Oder wie hält man denn das? Gibt es da auch irgendeine Regel?
In Deutschland ist für deutschstämmige Selbstständige ist die Doppelnamensnennung nicht üblich. Also selbst wenn jemand 2 deutsche Vornamen besitzt, schreibt er sie normalerweise nicht auf. Also wir haben einen Rufnamen und dann, ja, ein Freund von mir heißt Heinz Dieter als Doppelname, als Vorname und er selber nennt sich nur Dieter. Deswegen steht auf seiner Visitenkarte auch nur Dieter. Im anglikanischen Sprachraum, in England und in Amerika, in Australien, sind Doppelnamen nicht nur üblich, sondern man schreibt sie auch auf die Visitenkarte. Die Amerikaner kürzen sie ab, die Engländer schreiben sie aus. Und daraus, ich würde einfach sagen, was ist im Kulturraum üblich? Ja? Wenn ich nicht mit diesem Doppelnamen benannt werden möchte, würde ich nicht meinen zweiten Vornamen dazu schreiben als Deutscher. Jetzt als Engländer, für mich ist das normal, dass mein zweiter Vorname da draufsteht. Aber die meisten Deutschen, die ich kenne, bei denen steht eben der eine Rufname und manche haben auch nur einen Rufnamen als Vornamen. Und der eine steht auf der Visitenkarte, mit dem ich gerne mich sozusagen adressiert, verbunden fühle, von dem ich glaube, dass jemand mich so rufen möchte. Ja. Die andere Frage ist noch, ich bin da habe eine klare Meinung dazu. Das hat mit der Hirnpsychologie zu tun. Wir können uns leichter Personen merken. Die meisten Menschen haben überhaupt kein Problem, sich ein Gesicht zu merken. Die können sich erinnern, dass sie jemanden schon mal gesehen haben, wissen dann die Namen nicht, aber sie können auf jeden Fall dieses Bild beieinander behalten. Und abhängig davon natürlich, für wen ich arbeite. Wenn ich selbstständig bin, habe ich ja die Entscheidung selbst. Wenn ich für die Allianz arbeite, kann ich das natürlich nicht. Aber wenn ich für meine eigene Firma arbeite, kann ich das tun. Und meine Empfehlung ist, wenn ich es tun darf, ist ein Bild sehr hilfreich. Weil es den Leuten hilft, sich zu merken, wer war denn das? Jeder kennt das. Ich bin auf irgendeiner Veranstaltung, treffe 20 Leute, habe am nächsten Morgen 20 Visitenkarten, die ich in meinen Computer eintrage oder was auch immer damit mache. Und dann weiß ich schon manchmal gar nicht mehr, wer ist denn das überhaupt gewesen? Und mit dem Bild habe ich eine Chance, dass ich mir das merken kann. Ach, das war die Person, ach, das war der andere, das war die, das war der. Da habe ich eine leichtere Chance, mir zu merken, wer das ist, weil das Gehirn kann sich Bilder leichter merken als Worte. Und dann eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man mal sehr lange Visitenkarten sammelt und hat plötzlich mehrere hundert über die Zeit.
Das ist mir auch passiert.
Dann sitzt man irgendwann da und stellt fest, man weiß überhaupt nicht, wer das war. Nach ein paar Jahren vergisst man einfach, den Namen und die Visitenkarte irgendwie zuzuordnen. Und meine Erfahrung ist, dass auf den meisten Visitenkarten, wenn der Name nicht selbstredend ist, der Firma selbstredend ist, nicht draufsteht, was diese Firma macht. Und damit verpasse ich natürlich eine Riesenchance. Ich habe eine Visitenkarte, da steht drauf, Herbert Schmidt, der ist der Inhaber einer Firma, die irgendwo sitzt, meinetwegen in München, hab da eine Rufnummer und vielleicht auch eine Webadresse. Aber auf der Visitenkarte selber steht dann eine Firmenbezeichnung, Schmidt Consulting, und das war's. Was kann ich denn damit anfangen? Diese Karte sagt mir quasi nichts. Wenn ich mich jetzt noch an den erinnern kann, toll, aber wenn ich nach 3 Jahren feststelle, hier habe ich eine Visitenkarte, dann besteht die Gefahr, dass ich die wegwerfe, weil ich gar nicht mehr weiß, wer das war. Und da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Wenn ich eine Visitenkarte bekomme, schreibe ich mir auf, was diese Person konkret macht. Oder noch schlauer, wenn ich die Person bin, die diese Visitenkarte herstellt, ich schreibe, wenn der Name deiner Firma nicht selbstredend erklärt, was ich tue, rauf, was meine Firma macht. Möglichst in dieser Form, was ist der Nutzen für den Kunden? Also es wäre dann so, wenn ich jetzt, bei uns ist das einfach, Guerilla Marketing Group sagt mir schon, dass es irgendwas mit Marketing zu tun hat und außerdem mit diesem Guerilla Marketing.
Ja, und dass ihr mehrere seid.
Und dass wir mehrere sind, deswegen heißt ja Gruppe. Und wenn ich Guerilla Marketing Group habe, dann sagt der Name was. Wenn ich Schmidt heiße und schreibe nur auf Schmidt Consulting, dann weiß ich leider nicht genau, was das bedeutet. Wenn ich eine Firma habe, die Wasserbetten herstellt, dann schreibe ich rauf Wasserbetten Schmidt. Dann weiß jeder, ach, das sind die, die Wasserbetten machen. Und dann kann ich mir diese Visitenkarte ablegen und noch nach 3 Jahren weiß ich, was diese Leute tun. Wenn da nur Schmidt Consulting steht, weiß ich es vielleicht nicht, schmeiß die Karte weg. Ja, deswegen so wichtig, dass ich auf dieser Karte vermerke, wenn es nicht mein Firmenname sowieso hergibt, was wir denn genau tun. Und dafür ist die Rückseite ja perfekt geeignet. Also wenn ich kann, bedrucke ich sie, weil es kostet nur unwesentlich mehr und gibt demjenigen eine Chance, sich etwas zu merken.
Was mich noch zusätzlich interessieren würde, wir bilden das ja ab, aber das kann ja jetzt hier keiner nachvollziehen, das haptische. Jetzt sind ja eure so hier, wie beschreibe ich das jetzt mal? Die sind so ein bisschen
laminiert,
überzogen, laminiert, fast würde ich sagen wasserfest, sind auch deswegen schwerer zu zerreißen. Mhm. Also warum, aber sie sind, finde ich, im Vergleich mit anderen Karten, die ich kenne, jetzt nicht besonders schwer, sage ich mal, papiermäßig. Ja, warum so?
Dazu, jetzt müssen die Hörer wissen, das sind gar nicht die Visitenkarten, das sind, ich nenne die immer Teaserkarten, also die Leute motivieren sollen, die mitzunehmen und in ihren Kalender zu stecken und bei sich zu behalten. Also wir haben auf der einen Seite Visitenkarten, die Visitenkarte besteht aus den Kontaktinformationen und auf der Rückseite Foto und Name der Person. Und die Teaserkarten sind Foto, damit derjenige sich die Person merkt. Und auf der Rückseite sind Tipps, wie zum Beispiel in unserem Fall die 6 Schritte zum Marketingerfolg. Also die wir jetzt als Internetradiosendung hier immer wieder zusammen durchsprechen, diese 6 Schritte sind auf dieser Karte vermerkt. Und wenn jetzt jemand bei uns in einem Vortrag oder bei einem Seminar ist, der mit Marketing zu tun hat, dann verteilen wir diese Karten als Merkkärtchen. Und diese Merkkarte ist eben laminiert, damit sie eben nicht so schnell kaputt geht und länger hält. Und derjenige kann diese Karte sich einstecken. Und wenn er seine eigenen Marketingmaterialien bearbeitet, dann kann er sich immer wieder an diese 6 Schritte erinnern. Ach Mensch, ich muss an die Positionierung denken. Was ist denn mein Alleinstellungsmerkmal? Oder wie verpacke ich denn das jetzt in Worte? Wie könnte ich denn das formulieren? Oder wo ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Oder später dann denke ich an das, was der Kunde erreichen will? Oder denke ich an meine Themen? Also der nächste Schritt, den wir danach machen werden. Also all diese Elemente findet er auf dieser Karte. Und diese Zusammenfassung, und das wäre auch was Tolles, was jeder machen kann, der ein Informationsprodukt hat, egal welcher Art.
Was man vielleicht auf der Karte auch sieht, die hat abgerundete Ecken. Also auch da sind ja leichte gestalterische Ausflüchte durchaus zugelassen und erwünscht. Also wenn jetzt der ein oder andere denkt, ach Mensch, wie kann ich denn bei meiner Visitenkarte anders sein als andere? Wie kann ich denn auffallen? Vielleicht mal eine Ecke abschneiden, vielleicht irgendwas Gestalterisches machen, was eben anders ist. Es gibt zum Beispiel auch Visitenkarten, die sind wie so eine Art Daumenkino. Sowas in der Art gibt's auch. Wenn das nicht zu dick wird und das herkömmliche Format noch einhält, könnte man auch sowas machen, ja, um einfach aufzufallen und sich von anderen abzuheben.
Und es gibt auch Leute, ich habe auch schon mal eine Visitenkarte gesehen, die sehr schön war. Die bestand aus einer Visitenkarte auf der einen Seite und dann wie so eine Art Ausklappbroschüre, wo die ganzen Produkte, die die Firma anbot, jeweils auf der Größe einer Visitenkarte kurz beschrieben waren, die ich dann aber abtrennen konnte, also die Visitenkarte einstecken konnte und eine Art Produktflyer als Visitenkarte hatte, der sich dann ausklappen ließ, so wie 10 Visitenkarten nebeneinander und wo ich dann die einzelnen Produkte mir entsprechend ansehen konnte, die anbieten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, ich sollte nur das Grundformat einhalten, weil die Leute haben möglicherweise ein Visitenkartenbuch und alles, was da nicht reinpasst, die wenigsten nehmen dann eine Schere und schneiden ab oder sie können es nicht abschneiden, weil dann wichtige Informationen fehlen. Also es muss das klassische Format von Visitenkarten einhalten.
Okay, aber jetzt, damit wir nicht durcheinander kommen, auch mit den Abbildungen unten.
Ja.
Das heißt, wir haben in eurem Fall jetzt einmal die sogenannten Teaserkarten. Da sehe ich vorne Petra oder Anthony und hinten sehe ich eure 6 Marketing-Schritte und der uns allen einleuchtende Verweis mehr unter gerea.de.
Ja.
So, das sind also diese Teaserkarten. Ist in eurem Fall so, finde ich auch interessant kennenzulernen. Dann sollten wir aber auch sagen, also sollten die anderen sagen, hey, benutzt doch die Vorderseite wie eine Visitenkarte, wie ihr es gewohnt seid und die Rückseite als Teaserkarte oder sollte sich jeder überlegen, ob er auch so eine Teaserkarte hat?
Ach, das ist, glaube ich, auch Geschmacksfrage. Bei uns ist ja so, dadurch, dass wir ein Bild einsetzen und das dann nicht mehr auf die Visitenkarte passt, irgendwann kriegt man dann Raumprobleme und dann wird die Schrift zu klein, haben wir uns entschieden, dass wir auf der Rückseite der Visitenkarte das Foto, das Logo der Firma und den Namen nochmal verwenden und auf der Rückseite die gesamten Kontaktinformationen. Dann war einfach kein Platz mehr für diese 6 Schritte. Und ich mag auf keinen Fall Klappkarten, weil wenn man die in ein Visitenkartenbuch tut, dann muss ich die rausnehmen, um mir die Informationen anzugucken. Und da die Leute das ungern machen, alles, was für die Leute unbequem ist, führt dann dazu, dass sie es nicht verwenden. Also keine Klappkarte. Das Verrückte ist, ich beobachte sehr viele Menschen in ihren Büros, wie sie mit diesen vielen Visitenkarten umgehen. Und klar, die Leute erfassen das und tun das in ihr Outlook und weiß der Kuckuck und scannen das und weiß, ja, was alles an Möglichkeiten da ist. Und trotzdem haben sehr, sehr viele Menschen, heben das physikalisch auf. Und die meisten, die ich kenne, machen das in einem Ordner und einem Visitenkartenbuch. Und wenn ich dann eine Klappkarte habe, muss der, wenn der die Informationen sich ansehen will, die Klappkarte rausnehmen, rausziehen aus dem Ding, aufklappen, die Informationen lesen, wieder reinstecken. Das macht's umständlich. Und alles, was umständlich ist, wollen wir in dem Fall vermeiden. Ja, klar gibt es Argumente dafür, ich habe doppelt so viel Platz und so weiter und so weiter und so weiter, aber wenn ich sowieso auf eine Doppelkarte kriege, also auf eine Vorder-Rückseite, könnte ich auch die verwenden. Es ist nur ein Hinweis, darüber nachzudenken, passt das da rein, ist das Format richtig und macht das für den anderen das angenehmer, das zu verwenden. Ja, ich habe zum Beispiel, kenne ich einen Geschäftsführer, der hat eine Visitenkarte, die steckt in einer speziellen Hülle. Das heißt, immer wenn ich die Informationen lesen muss, muss ich die aus dieser Hülle da rausziehen. Das mögt zwar schick sein vom Design, aber das macht es nicht einfacher für denjenigen, der es nutzt, die so einzusetzen, wie die meisten von uns das tun. Also versuche ich, dass es für die Leute, die die Visitenkarte kriegen, möglichst einfach ist. Und dann die Frage, warum haben wir da 2 Karten? Das hat einfach damit zu tun, es sind unterschiedliche Situationen. Ich lerne jemanden kennen, da gebe ich ihm meine Visitenkarte. Und wenn der in einem Marketing-Training oder Marketing-Vortrag ist, dann bekommt er die 6 Schritte zum Marketing-Erfolg. Jetzt haben wir aber auch andere Trainings. Nehmen wir mal, jemand kommt zu einem Akquisitionstraining. Dann nutzt ja nichts, wenn ich ihm diese 6 Schritte zum Marketing-Erfolg in die Hand drücke. Das wäre nicht zielgruppengerecht, sondern dann bräuchte ich eine Karte, die von mir aus 5 Schritte zum Akquisitionserfolg am Telefon. Das ist eine völlig andere Karte Und deswegen ist das nicht auf meiner Visitenkarte vereint, damit ich für verschiedene Themen verschiedene Karten produzieren kann.
Okay, aber jetzt aus Neugierde, ihr habt jetzt nicht eine Batterie von Teaserkarten für jeden Anlass?
Noch nicht.
Petra hätte die gerne. Also wenn wir ein zweites Thema haben, wo es Sinn macht, weil wir genug Leute treffen, die sich zu diesem Thema interessieren, würde ich eine zweite Teaserkarte machen.
Was ich jedem raten würde, wenn man sich mit neuen Visitenkarten beschäftigt, lassen Sie sich Proben geben von den Agenturen. Es gibt immer wieder Druckproben. Und wir haben mit der Haptik, wir haben den goldenen Mittelweg gefunden. Es sollte nicht zu teuer sein, es muss für uns auch nicht zu außergewöhnlich sein. Also wenn ich jetzt ein hochwertiger Rechtsanwalt bin oder sowas, dann macht vielleicht eine geprägte Karte in einem anderen Karton, vielleicht in einem noch etwas dickeren als wir haben, durchaus Sinn. Aber wir haben den goldenen Mittelweg gesucht, wir sind gut beraten worden von der Agentur, die wiederum uns entsprechende Muster zur Verfügung gestellt hat, und genau das rate ich auch jedem.
Und der wichtige Punkt ist auch dafür zu sorgen, dass man sich diesen Druck von Visitenkarten von anderen, die ein ähnliches Konzept verfolgen, farblich und so ansieht, weil es kann ganz leicht passieren, dass die dann abfärben oder ja und solche Dinge. Und das ist eben einer der Punkte, was bei uns zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Visitenkarte eben nicht färbt, ja, obwohl sie sehr viel Farbe verwendet, dass ich am Schluss keine Farbigkeit auf der Visitenkarte habe, die sich ablöst oder die dann irgendwie schmuddelig aussieht, sodass derjenige dann Schwierigkeiten damit hätte.
Also gilt auch bei Guerilla Marketing Group, schmilzt im Mund, nicht in der Hand.
So soll es sein.
Okay, kann man da ungefähr so einen Richtwert geben? Was kommt preislich auf uns zu für eine gute Visitenkarte?
Schwer zu sagen.
Wir hier sitzen.
Ich denke, da sind die Agenturen, je nachdem mit welchen Druckereien sie zusammenarbeiten. Und ganz wichtig dabei sind natürlich immer die Auflagen, die Stückzahlen. Man kann es relativ günstig heute schon kriegen. Ich meine, dank Digitaldruckverfahren, ja, ist das heute nicht mehr so, dass wir Riesenauflagen buchen müssen.
Also ich würde mal sagen, eine Auflage von vielleicht
200 Stück, 400 Euro in dem Dreh. Aber es kommt drauf an, aufs Material, auf die Druckerei, wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Okay, nein, ich dachte, jetzt kommt noch, was wir von Toni immer wieder hören, die bekannte 5000er-Regel. Ich weiß nicht, viele von euch kennen bestimmt noch nicht die 5000er-Regel. Wer Toni öfter trifft, kennt die 5000er-Regel.
Na klar, das Ziel ist, dass ich an qualifizierte Interessenten so viele Visitenkarten wie möglich verteile. Und das bedeutet, dass die Frage ist, wie lange reicht mein Stapel von Visitenkarten? Und meine Empfehlung ist, ob der jetzt nur 5000 verwendet oder 1000 oder 2000, dass ich mir vornehme, okay, jede Woche versuche ich 20 Visitenkarten zu verteilen an qualifizierte Interessenten. Das heißt, dass ich im Jahr locker 1000 Visitenkarten verbrauche. Es gibt Leute, die verbrauchen keine 200 und wundern sich dann, dass sie zu wenig Kontakte haben. Also ich muss diese Möglichkeit wahrnehmen, die Visitenkarte zu verteilen, jetzt nicht im Broadway über die Straße zu werfen, ja, aber ganz nüchtern zu sagen, wenn ich jemanden treffe, tausche ich meine Visitenkarte, gebe dem vielleicht eine zweite, damit er in der Lage ist, die weiterzugeben. Ja, weil eine Fotokopie von der Visitenkarte verschwindet in jeder Tasche, während die Visitenkarte ein unendliches Leben scheinbar hat.
Okay, Toni, dann beschließt du damit unser erstes Special zum Thema Visitenkarten. Wie immer konnten wir natürlich nicht jede Eventualität ansprechen, aber darum kann man euch ja über unsere Webseite erreichen. Ich bin gespannt, welche interessanten Fragen noch reinkommen. Die Beantwortung holen wir natürlich dann hier in der Sendung nach. So, und da jetzt jeder mal nachschauen kann, wie zufrieden er oder sie mit seinen oder ihren Visitenkarten ist, machen wir erstmal Schluss für diese Woche. Die ersten drei Schritte des erfolgreichen Marketings liegen nun hinter uns. Beim nächsten Mal wird es um den vierten Schritt, nämlich die Überzeugung, gehen. Bis dahin, wir freuen uns auf euch. Tschüss und
nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.